Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts bei teltarif.de. Hallo Michael.
Hallo Markus.
Tja, worum geht's heute bei uns im Podcast?
Es geht mal um etwas, was es eigentlich noch gar nicht gibt, beziehungsweise nur im Moment in Labors. Es geht um die neue Technologie 5G Broadcast. Da muss ich dazu sagen, das ist eigentlich ein Arbeitstitel, den, ich will jetzt nicht hochnäsig sein oder jetzt damit prahlen, aber den ich irgendwo mal selbst erfunden habe. Also ich habe es vorher noch nie gelesen. Es gibt dafür auch einen Fachausdruck, FEMBS oder wie war das nochmal?
Halt irgendwie so.
Halt irgendwie so, ne? Also kann sich kein Mensch merken. Irgendwann habe ich mal da angefangen, darüber als 5G-Broadcast zu schreiben. Ich musste ja so lachen, dass jetzt bei der Präsentation zum ersten Mal auf einem Plakat tatsächlich die Bezeichnung 5G-Broadcast auch aufgetaucht ist. Vielleicht wird das auch der zukünftige Name für dieses zukünftige Rundfunksystem, das sich, wie gesagt, jetzt seit Ende letzten Jahres in der Erprobung befindet. Zunächst war es quasi, wenn man so will, ein Testbetrieb für den Testbetrieb. Seit dem 9. Mai ist es jetzt wirklich richtig am Netz, wobei richtig kann man jetzt auch noch nicht wirklich sagen, denn wie gesagt, es wird erstmal nur im Labor erprobt. Es gibt zwar schon die Möglichkeit und einen Prototypen, der das Ganze schon empfängt, auch auf einem schönen großen Fernseher, der dann daran angeschlossen wird. Der steht allerdings beim Institut für Rundfunktechnik in München und ausgestrahlt wird 5G Broadcast im Moment von zwei Sendeanlagen. Das ist auf dem Wendelstein in Oberbayern und dazu noch als Backup von dem Sender Ismaning bei München, damit die das halt da auch da beim IRT wunderbar empfangen können.
Ich muss dazu sagen, ich habe das tatsächlich schon real life gesehen und zwar auf der International Broadcasting Convention letztes Jahr im September in Amsterdam, seinerzeit noch auf LTE-Basis, gleicher Standard, nur eben halt auf LTE-Basis statt auf 5G-Basis. Hat soweit ganz gut funktioniert. Was sind denn die Vorteile oder auch Nachteile?
Also einer der Vorteile ist natürlich, das hat, denke ich mal, jeder schon erlebt, der jetzt beispielsweise bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft oder anderen Großereignissen versucht hat, auf einen Stream zuzugreifen und unterwegs war im Mobilfunknetz. Da ist es häufig zu Ausfällen gekommen, weil ganz einfach der Stream überlastet war. Und warum ist das so? Weil halt bei jedem einzelnen Teilnehmer, der diesen Stream schauen muss, für jeden einzelnen Teilnehmer muss halt dieser Stream extra realisiert werden. Das heißt also quasi vom Sender zu ihm direkt ausgestrahlt werden. Und wenn da jetzt, sage ich jetzt mal, 100.000 Leute an einem Fußballspiel in der Stadt interessiert sind, dann wird dieser Stream bis jetzt 100.000 Mal gesendet. Dieses 5G-Broadcast macht jetzt eins. Das ist vergleichbar wie mit bisherigen Rundfunktechniken, also angefangen von UKW über jetzt DVB-T, DVB-T2, DAB+. Es wird eine Senderstruktur verwendet. Das heißt also große Grundnetzsender beispielsweise, die dann auch mal mit 100 Kilowatt ausstrahlen, einen Radius von 60 Kilowatt abdecken. Und das ist halt der Vorteil, der Stream wird nur ein einziges Mal jetzt losgeschickt und kann unendlich viele Leute erreichen. Es ist dann nicht nur, sage ich jetzt mal, kostenmäßig natürlich wesentlich besser dann für die Nutzer, sondern wie gesagt, solche Probleme, die jetzt aufgetreten sind mit Stream-Überlastungen, da hofft man zumindest, dass sie dann nicht mehr auftauchen.
Ist also im Endeffekt sowas wie, sagen wir mal, Magenta TV, jetzt nicht der OTT-Dienst, sondern der über die Telekom Festnetzanschlüsse, nur dass es eben über die Luft geht und nicht übers Kabel.
Genau so ist es. Also das werden ja viele auch schon festgestellt haben oder auch schon selbst realisiert haben. Die Mediennutzung unterwegs nimmt halt immer mehr zu. Also dass man heute zum Beispiel mal die Tagesschau-Nachrichten um 20 Uhr mobil schaut, ist mittlerweile gang und gäbe. Viele nutzen das Smartphone inzwischen schon, um Videos zu schauen, um auch Videoportale zu nutzen, aber auch teilweise, um Live-TV zu schauen. Also da ist in jedem Fall ein ganz großer Markt vorhanden und das ist auch für 5G-Broadcast der vorrangige Markt. Weitergehend soll es wohl auch so sein, dass 5G-Broadcast auch in ganz andere Produktgruppen eingebaut werden soll. Angefangen vom selbstfahrenden Autos, wo das dann quasi dann halt im Car-Entertainment-System dann integriert wird, über Set-Top-Boxen, über Fernseher, vielleicht auch in Radiogeräten. Da ist man sich im Moment noch nicht so ganz sicher, denn man will ja auch DAB Plus nach vorne bringen, ob man das Radio bei 5G Broadcast ausklammert oder wirklich dann nur als, ich sag jetzt mal, Abfallprodukt dann für, ich sag mal, Visual Radio oder andere Anwendungen dann integriert. Das muss man dann halt mal schauen. Aber in jedem Fall ist es so, dass 5G Broadcast zum ersten Mal, kann man wirklich sagen, ein Universalstandard werden soll. Das heißt also sowohl für die mobile Nutzung, also auch die Nutzung im heimischen Wohnzimmer am großen Bildschirm.
Was passiert dann im Endeffekt mit DVB-T2?
Ja, das ist dann die große Frage. Also viele erwarten, dass DVB-T2 wirklich nur eine Übergangstechnik ist. Genauso wie es DVB-T im Endeffekt, das alte DVB-T auch schon war. DVB-T gab's, ich glaube, 12 oder 15 Jahre. Danach wurde es ersetzt durch DVB-T2, weil DVB-T2 einfach effektiver ist. Und das kann jetzt in, ich sag jetzt mal, vielleicht 10, 12 Jahren, vielleicht 15 Jahren auch wieder passieren, weil dann hat man halt 5G Broadcast als neuen Universalstandard. Und es gibt natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl von Frequenzen. Also DVB-T2 nutzt ja im Moment schon ein, ich sag jetzt mal, wirklich kastriertes UHF-Band. Das heißt also, viele Frequenzen sind ja schon an den Mobilfunk gefallen. Und es gibt jetzt wieder demnächst Funkkonferenzen, wo dann über weitere Frequenzen verhandelt werden könnte, die der Mobilfunk für sich beanspruchen möchte. Ja, und im Endeffekt kann das sein, also die bisherige Frequenzzuteilung für DVB-T2 endet definitiv im Jahr 2030. Ob sie dann überhaupt nochmal verlängert wird, muss man dann sehen. Es kann natürlich auch sein, dass es dann die Entwicklung schon in die Richtung gegangen ist, dass man dann wirklich schon sagt, 5G Broadcast wird der neue Standard und der wird dann halt Frequenzen dann wohl auch im UHF-Band nutzen.
Man muss ja auch sehen, Nachbarländer wie die Schweiz verabschieden sich ja im Prinzip von DVB-T2 jetzt schon wieder.
Ja, das ist richtig. Im Juni ist da tatsächlich jetzt auch schon Schluss. Das heißt, es gibt in der Schweiz erstmal, muss man sagen, überhaupt kein terrestrisches Fernsehen mehr. Wobei man aber auch sagen muss, DVB-T war in der Schweiz wirklich, was die Nutzerzahlen angeht, sehr überschaubar. Ich glaube, das haben wirklich nur 3-4% der Haushalte genutzt. Es wurde auch kaum was ausgestrahlt. Also die SRG war da, glaube ich, mit 4 oder 5 Programmen drauf. Es gibt einen einzigen Privatsender, der, glaube ich, noch in Genf sendet. Ansonsten gab es halt mehr DVB-T-Projekte in Graubünden war das gewesen, wo es auch mehr Programme gab, was ganz einfach daran lag, dass in Graubünden etwas schwieriger war, eine Kabel- oder Satelliteninfrastruktur aufzubauen. Ja, ansonsten ist in der Schweiz ganz einfach so, dass viele halt dann zum Fernsehen tatsächlich halt Kabelanschluss oder Satellit nutzen, die meisten. Viele streamen aber dann auch schon über Mobilfunk. Also in der Schweiz ist der Mobilfunk beispielsweise besser ausgebaut als hier in Deutschland. Und da hat die SRG einfach gesagt, das ist jetzt nicht mehr wirtschaftlich, dieses Netz zu betreiben. Und die schalten es halt im Juni ab.
Mobilfunk muss man natürlich sagen, was die Schweiz angeht, dort gibt es tatsächlich schon 5G.
Ja, das ist jetzt, wie gesagt, die haben ja die ersten Inseln jetzt tatsächlich dort schon aufgeschaltet. 5G Broadcast ist interessanterweise in der Schweiz noch kein Thema. Also ich weiß, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der sehr darauf gehofft hat, dass es kurzfristig auch schon eine Lösung gibt für 5G Broadcast, wenn im Juni DVB-T abgeschaltet wird. Aber es ist natürlich noch utopisch, denn wie gesagt, diese Technik muss ja erstmal jetzt erprobt werden. Und bis jetzt gehen da die Meinungen auch auseinander, wann es zum ersten Mal für Endverbraucher möglich ist, da überhaupt was zu empfangen. Pessimisten sagen, das kann tatsächlich noch bis 2025 dauern, bis also wirklich auf normalen, herkömmlichen Smartphones diese Signale, die jetzt erstmal als Tests ausgestrahlt werden, auch zu empfangen sind. Andere sagen, auch Kollegen von uns sagen, 2021, 2022 wird es da spätestens in jedem Fall losgehen, dass man diese Möglichkeit dann schon hat, diese Testsignale mit einem herkömmlichen 5G-Smartphone zu empfangen. Man wird es sehen.
Hätte man das Ganze nicht auch auf Basis von DVB-T2 machen können?
Theoretisch ja, praktisch sieht es natürlich so aus, da hätte ein neuer Chip eingebaut werden müssen in alle Smartphones. Und man weiß natürlich auch, Smartphones, das ist ein Weltprodukt. Das heißt also, Hersteller stellen nicht Geräte direkt nur für einen Markt her. DVB-T2 zum Beispiel gibt's nicht in so vielen Ländern. Bei DAB Plus sieht's ähnlich aus. Bei DAB Plus weiß man ja, es gab ein einziges Smartphone von LG, das Stylus 2, wird inzwischen nicht mehr gebaut. Das hatte einen kein DAB Plus Tuner drin. Es liegt natürlich auch daran, dass die Telekommunikationskonzerne das nicht wollen. Klar, die müssen die Netze ausbauen, beispielsweise T-Mobile, Vodafone, Telefonica. Die investieren unwahrscheinlich viel Geld für den Netzausbau und refinanzieren das natürlich im Moment durch Highspeed-Datenvolumen, die sie verkaufen. Das ist natürlich ein sehr lukratives Geschäft, um wirklich diese erheblichen Investitionen für den Netzausbau irgendwo zu refinanzieren. Und in Österreich gibt es hier zum Beispiel jetzt schon eine Debatte darüber, ob 5G Broadcast per Gesetz free-to-air ausgestrahlt werden soll. Und da wehren sich natürlich im Moment die Telcos mit Händen und Füßen dagegen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Es gibt natürlich auch wirklich Pessimisten, die sagen, das wird genauso wenig was wie mit dem Broadcast-Modus bei 4G, wo es halt auch keine Geschäftsmodelle gibt. Und ja, man wird es, denke ich mal, in spätestens 5, 6 Jahren, vielleicht ein bisschen früher, sehen, in welche Richtung es geht.
Ja, mit dem 4G-Broadcast, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das eigentlich gar nicht, warum das nicht zum Laufen kommt. Das könnten ja sogar die Telekommunikationsanbieter selbst vermarkten. Warum gibt's kein Magenta-TV, Vodafone-TV, O2 macht das Ganze jetzt mit Waipu-TV zusammen, tatsächlich auf Point-to-Multipoint-Basis, so wie das im Prinzip am heimischen DSL-Anschluss von den Telcos auch angeboten wird, könnte man ja im Prinzip so in den mobilen Bereich übertragen. Wahrscheinlich scheut man einfach die Investition, vielleicht auch deswegen, weil der nächste Standard schon wieder praktisch vor der Tür steht. Das wäre auch denkbar.
Es sind natürlich auch ganz andere Netze. Also bei 5G-Broadcast zum Beispiel sieht es ja so aus, dass Netzbetreiber gar nicht jetzt mal unbedingt dann Vodafone, Telefonica, T-Mobile sind, sondern beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über ihre Sender. Wobei man sagen muss, Telefonica ist jetzt an diesem Pilotprojekt, das ich schon angesprochen habe, in Oberbayern selbst beteiligt. Die sagen, die wollen sich das in jedem Fall mal anschauen, wie das läuft. Die sind da auch ein bisschen offener bei dem Thema. Ja, da muss man dann mal schauen. Ich sag jetzt mal, eine Ideallösung, die ich mir sehr gut vorstellen kann, wäre, wenn öffentlich-rechtliche Sender, aber auch ein Anbieter wie Media Broadcast beispielsweise für die Privaten, die Netze oder quasi die Grundnetzsender betreibt. Und da, wo es Lücken gibt, gerade in Innenstädten, in schlecht erreichbaren Regionen, Alpentälern und so weiter, die bisherige Mobilfunkinfrastruktur genutzt wird, um dort Füllsender aufzubauen. Und das wiederum können ja dann beispielsweise die Telekommunikationskonzerne machen, dass sie dort halt sozusagen das Netz ergänzen, wo es Sinn macht. Man muss natürlich auch erstmal abwarten, wie überhaupt die Empfangsqualität ist. Also es gab schon Leute, die sagen, das wird gar nicht so gut funktionieren mit einem Smartphone. Klar, jetzt mit Testgeräten, so wie es jetzt beim IAT aufgebaut ist, mit einer großen Antenne, Dachantenne, da funktioniert das natürlich einwandfrei. Aber wenn man so durch die engen Straßen von München geht, ich bin jetzt mal gespannt, wie da die Signalqualität ist. Ich kann mich erinnern an DVB-T-Handys, die es ja mal gab. Und da war das Ganze wirklich sehr unzuverlässig gewesen. Wenn man nicht gerade einen Sender direkt vor der Nase hatte, lief das jetzt nicht besonders gut. Was natürlich dann auch an den Antennen liegt. Und diese DVB-T-Handys, man kann vielleicht, der eine oder andere hatte so eins damals mal in der Hand, die hatten ja sogar noch eine extra Antenne. Das heißt also, das ist ja hier wahrscheinlich gar nicht geplant. Man soll da wohl auf eine interne Antenne des Smartphones zurückgreifen. Und da muss man erstmal schauen, wie zuverlässig das überhaupt funktioniert.
Das Beste wird wirklich eine Kombination aus Multicast und tatsächlich normalem Streaming sein. So hatte uns das auch, das muss aber schon 4, 5 Jahre her sein, zu LTE-Zeiten sozusagen bei Ericsson mal jemand erklärt, dass man im Prinzip dort, wo viel Kapazität gebraucht wird, du hast es erwähnt, Fußball-Weltmeisterschaft, ähnliche große Ereignisse, dass dort eben Multicast genutzt wird und dort, wo man das gar nicht braucht von der Kapazität her, eben normales Streaming oder eben im ländlichen Bereich normales Streaming, wo das kaum jemand nutzt und somit auch keine Zellen überlastet sind oder eben als Backup innerhalb von Gebäuden, wo vielleicht das Multicast-Netz nicht vernünftig hinkommt, beziehungsweise auch, wie du schon sagst, in ländlichen Räumen, wo vielleicht die Grundnetzsender für das eigentliche Broadcast-Netz nicht hinkommen. Muss man einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Sollte man sich noch einen DVB-T2-Fernseher kaufen?
Also ich sag mal, wer wirklich jetzt über Antenne Fernsehen schaut, hat in jedem Fall jetzt erstmal, das habe ich ja auch schon erwähnt, eine Sicherheit von so circa 10 Jahren noch. Das heißt, wer jetzt heute sagt, er will irgendwie mobil fernsehen, hat beispielsweise einen schönen Garten, möchte da ohne großen Aufwand, das heißt ohne eine Satellitenantenne aufzubauen, noch Fernsehen, der kann sich in jedem Fall ein DVB-T2-Equipment kaufen. Das kostet ja auch nicht die Welt. Die Receiver, die werden inzwischen, ich hätte fast gesagt, nachgeworfen. Reine Free-to-Air. Receiver habe ich inzwischen schon gesehen für 15 Euro. Eine Antenne kostet auch nur 5 bis 10 Euro. Also es ist ja, es ist wirklich mittlerweile nicht mehr die Welt, da noch zu investieren. Das heißt also, da kann ich ganz getrost sagen, da hat jemand auch 10 Jahre Spaß. Und 10 Jahre in der heutigen schnelllebigen Zeit, muss man ja auch sagen, ist eine relativ kurze Zeit. Eins möchte ich auch noch erwähnen bei 5G Broadcast. Viele werden sich natürlich jetzt auch fragen, warum braucht man überhaupt diesen Standard? Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, die Mediennutzung hat sich auch geändert. Es ist heute viel mehr auf Video-on-Demand-Basis. Das heißt also, heute wird gar nicht mehr unbedingt linear Fernsehen geschaut. Man hat auch die Möglichkeit über Multicast, gerade solche Serien, ich sag jetzt mal Game of Thrones und so weiter und so fort, die wirklich sehr viele Leute interessiert. Man hat auch die Möglichkeit, diese über 5G-Broadcast zu streamen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass man dann auch eine Rückkanalmöglichkeit direkt am Gerät hat. Bei diesem Rückkanal wird allerdings dann das ganz normale Mobilfunknetz genutzt. Aber es ist tatsächlich so, dass man dann halt auch alles aus einer Hand hat. Das heißt also, der Downlink kommt dann eventuell per Broadcast und der Rückkanal wird dann halt über das Mobilfunknetz dann realisiert.
Wo dann auch entsprechend wenig Daten ja anfallen, weil eben nicht viele übertragen werden müssen. Also insofern ist das von der Technik her auf jeden Fall nicht dumm.
Das ist es auf keinen Fall. Man muss jetzt halt erstmal schauen, wie ist das Interesse bei Anbietern. Eine Sache muss man natürlich auch schon erwähnen. Ich habe ja auch schon ARD und ZDF angesprochen. Da gibt es ja eine Finanzbehörde, die quasi die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag verwaltet und dann auch sagt, was dürft ihr nicht. Das ist die KEF. Und was, denke ich mal, utopisch ist, was auf keinen Fall geht, ist, dass die ARD oder das ARD und ZDF jetzt neben DVB-T2, neben DAB+, noch ein weiteres Rundfunknetz aufbauen dürfen. Da wird die KEF definitiv sagen, entscheidet euch für eine Sache. Also es geht nur das eine oder das andere. Und wie wir schon angesprochen haben, also das ist meine Spekulation, es wird eher DVB-T2 denn DAB+ treffen. DAB+, man hat ja jetzt schon gesehen beim Radio, wie lange das überhaupt dauert, bis man da jetzt mal einen Wechsel von UKW hinkriegt. Man ist inzwischen bei DAB+ bei einer Marktdurchdringung gerade mal von 15, bei einigen Bundesländern schon 20%. Das ist noch nicht viel. Wir haben DAB+ jetzt ja mittlerweile auch schon 8 Jahre, bald werden es 9. Und dann jetzt nochmal bei Null anzufangen, sage ich jetzt mal, da ist der Zug eigentlich für abgelaufen. Aber bei DVB-T2 Fernseher, wie gesagt, gibt es nicht so viele in den Haushalten. So eine Set-Top-Box ist leicht mal ausgetauscht. Die Kosten sind überschaubar. Also ich denke mal, DVB-T2 wird der Standard sein, wenn sich 5G-Broadcast tatsächlich durchsetzen sollte. Dann wird es wohl DVB-T2 treffen, von dem man sich dann wieder verabschiedet.
Alles klar. Dann danke ich dir. Und würde sagen, wir hören uns demnächst wieder.
Das machen wir in jedem Fall. Dann tschüss.
Und bis demnächst. Und wie immer, Fragen, Kritik und Anregungen, gerne auch Themenvorschläge an die E-Mail-Adresse podcast@heldtarif.de. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Und tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.